Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen am grünen Donnerstag. Ich grüße Sie. Eine Beziehung mit einem Star, das kann ja verdammt hart sein. Immer in der Öffentlichkeit, immer auf der Hut und unter Beobachtung. Wie schwer das sein kann, das zeigt die neue Serie Love Story über Caroline Bissette und JFK Jr.
It's not a question of if I want to spend the rest of my life with you. It's a question of if I'm cut out to be Mrs. JFK Jr.
Tja, bin ich dafür geschaffen oder nicht, fragt sich JFK Jr. Freundin Caroline in dieser Liebesgeschichte. Aber was taugt die Serie auch mit Blick auf das Frauenbild, ob es fortschrittlich ist oder eher weniger? Das alles erfahren Sie unter anderem in diesem Kompressor. Herzlich willkommen. Eine riesige, comicartige Figur aus Holz steht aktuell vor dem Wiener Kunstmuseum Albertina Modern. Sie stammt vom US-amerikanischen Künstler Brian Donnelly alias Kors, dem sich ab morgen dort eine Ausstellung widmet. Von Hause aus ist Kors Spielzeug- und Textildesigner, der seine Werke in limitierter Auflage herausbringt. Er hat aber eben diesen Sprung in die Kunstwelt geschafft und mehr als 4 Millionen Follower bei Insta belegen. Auch er ist sehr populär. Seine Kunst aber eigentlich gar nicht so leicht zu fassen. Da ist eigentlich alles dabei von Graffiti, Skulptur, Malerei, Textil und Comic. Und die Frage steht im Raum, wo endet da eigentlich der Kommerz und wo beginnt die Kunst? Konsequenterweise heißt die Ausstellung in Wien Kors, Art und Comics. Und jetzt im Kompressorgespräch Angela Stief, Direktorin der Albertina Modern. Ich grüße Sie, hallo.
Hallo aus Wien.
Ja, wie würden Sie denn Kors Werke beschreiben, die Sie jetzt auch in der Albertina Modern versammeln? Also das können ja im Museum selbst nicht so riesige 10 Meter hohe Skulpturen sein, wie jetzt eine davor steht, oder?
Ja, also wir haben vor der Albertina Modern eine Holzskulptur stehen, die ist knapp 7 Meter hoch. Und in der Albertina haben wir dann circa 11 Skulpturen von ihm und auch einige Paintings und auch ein paar Reliefarbeiten und so Shaped Canvases. Und das gibt schon mal einen super Einblick in Kors Arbeit. Und die Ausstellung ist eine Gegenüberstellung von tatsächlich mehreren KünstlerInnen. Also insgesamt nehmen wir an der Ausstellung Art in Comics, der wir eben Kors vorangestellt haben, 27 KünstlerInnen teil.
Mhm. Und wie kann ich mir das dann als Seh- oder Fühlerlebnis im Museum vorstellen, dass man eine Figur, dass man einen Eindruck von diesen Figuren nochmal bekommt?
Also wir wollten eigentlich diese Zweidimensionalität der Comic-Bücher und Comic-Magazine wollten wir auch in dreidimensionale, immersive Environments übersetzen. Und wir haben ganz große Räume von Keith Haring beispielsweise, haben wir dann tollen Popshop aus den 80er Jahren, wo man reingehen kann. Oder wir haben von Red Grooms and Mimi Gross and the Rufus Construction Company haben wir ein Subway, wo man auch durchgehen kann als Besucher. Also wir wollen sozusagen die Comics, die man ja eigentlich nur lesen kann und klein da auf dem Schoß oder auf dem Tisch liegen hat, in wirklich raumgreifende Environments übersetzen. Und Kors ist all diesen ganzen verschiedenen KünstlerInnen gegenübergestellt. Und gleich am Intro gibt es eine Arbeit von ihm. Da sitzen Elmo und Snoopy in so einem Regiesessel, beleuchtet von einer Lampe von Roy Lichtenstein. Und Comicfiguren, das soll die Aussage dieser Gegenüberstellung sein, sind tatsächlich die Kuratoren oder die Regisseure dieser Ausstellung.
Mhm. Also Kors kommt ja vom Graffiti ursprünglich, dann hat er auch Werbeplakate im öffentlichen Raum übermalt. Er geht mit diesen Skulpturen, die Sie eben auch beschrieben haben, eben in den öffentlichen Raum. Normalerweise zum Beispiel auch in die Wüste oder auf Gewässer oder auch in Stadtparks. Mhm. Flughafen von Doha, da gibt es was von ihm, oder auch auf der St. Patrick's Day Parade in New York. Also warum war es jetzt für Sie an der Zeit, ihn in einem Museum zu zeigen und dann eben auch noch auf diese Art und Weise, wie Sie gesagt haben, diese Gegenüberstellung zu machen?
Also ich finde, dass diese Ausstellung besonders zeitgenössisch auch sein sollte, und sie reicht tatsächlich bereits, das früheste Kunstwerk ist von Ed Reinhardt, überraschend, von 1946, also der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Und uns ist Kors besonders zeitgemäß erschienen. Und deshalb wollten wir eben diesen Dialog nicht nur mit anderen KünstlerInnen, sondern auch einen gewissermaßen zeitenübergreifenden Dialog. Also die älteste Arbeit ist, wie gesagt, schon ungefähr 80 Jahre alt. Und das war sozusagen der Ansatz. Also und also diese Skulptur auch draußen zum Beispiel, also um vielleicht auch diesen Zeitbezug von seinen Skulpturen nochmal zu unterstreichen, heißt Final Days und das ist so eine Companion-Figur. Also Companion heißt ja nichts anderes als Kumpelfigur. Das ist so die Blaupause für seine weiteren Figuren. Die hat auch so eine Hose an, die auch Mickey Mouse anhat und auch diese Schuhe beziehungsweise auch die behandschuhten Hände. Das sind alles so Referenzen auf die klassische Disney-Figur. Und typisch für Kors Arbeiten sind eben immer diese durchkreuzten Augen und diese bestimmten Ohren oder diese Haare, die eigentlich herausragende, aus dem Kopf herausragende, überkreuzte Kreuze darstellen. Mhm. Und das ist sein Markenzeichen oder sein Wiedererkennungswert gewissermaßen. Und diese Skulptur eben Final Days, also die ist natürlich wie ganz viele Skulpturen von Kors eben einerseits natürlich sehr comicartig durch diese Aspekte, die ich erwähnt habe, aber auf der anderen Seite ist das keine besonders fröhliche, lebendige, ist das eine Figur, die vielleicht ein bisschen traurig ist oder melancholisch erscheinen viele Skulpturen von Kors. Und mich erinnert tatsächlich diese große 7 Meter Arbeit von ihm an Paul Klees Angelus Novus, der ja quasi in die Zukunft getrieben wird. Und das ist eine eher pessimistische oder vielleicht auch dystopische Zeitprognose oder Zukunftsprognose, die Kors in dieser Arbeit trifft.
Das ist natürlich ein großer Name, interessanter Vergleich. Also manche sagen ja, dass Kors, sagen wir mal, auch auf eine Art sehr wenig gefällig diese Figuren macht. Also wenn ich mir jetzt Jeff Koons im Vergleich anschaue, auch mit riesigen puppenartigen Figuren, die aber ja aus hochwertigem Material sind und irgendwie Luxus vermitteln, ist das eher jetzt eher trashig, kann man sagen. Er begeistert aber eben die breite Masse. Sie haben ja auch gesagt, zeitgemäß, das ist auf jeden Fall sehr zeitgemäß an ihm, dass er eben diese riesige Fangemeinde auch im digitalen Raum hat. Da gibt es natürlich auch Kritik dran, ne? Dass er sozusagen auf diese Art groß geworden ist. Diesen Begriff Red Chip Art gibt es, also Kunst, die primär durch diese Fankultur groß geworden ist. Wie gehen Sie damit in der Ausstellung um?
Also an erster Stelle soll die Kunst, die wir hier zeigen und auch dieses Thema, den vielleicht auch manchmal elitären Kunstbegriff von der zeitgenössischen Kunst erweitern. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Ausstellung. Also es gibt immer wieder so Demokratisierungstendenzen in der Kunst und in der Ausstellung geht es natürlich sehr stark um High and Low Art. Es geht um Kunst und Kommerz, es geht um Kunst und um Nicht-Kunst, es geht auch um Outsider-Kunst. Also da geht es um die verschiedensten Dinge und was mich interessiert und das hat Kors alias Brian Donnelly oft gesagt und das hat auch zum Beispiel Keith Haring oder Andy Warhol interessiert, die alle sagen, sie wollen Werke schaffen, Kunst schaffen, die zu den Menschen spricht, die teilweise auch auf die Straße geht, die in den öffentlichen Raum geht, um viele Menschen zu erreichen. Und dieser Demokratieanspruch, den finde ich besonders interessant. Das zeigt mir sein Kors ist natürlich auch, dass es sich neuer Medien wie der sozialen eben bedient, um seine Zielgruppen und seine verschiedenen Publika oder auch die unterschiedlichen Öffentlichkeiten zu erreichen. Und da hat er Mittel und Wege gefunden, um dies zu schaffen. Und das ist erstmal ein großer Benefit, würde ich sagen. Und ist es immer so, dass also wer Erfolg hat, ist nie auch kritisiert. Also es gibt auch immer die andere Seite der Medaille. Und ja, also dieser neue Begriff der Red Chip Art, der sozusagen in Anlehnung an die Blue-Chip-Art geprägt worden ist. Die ist ja sehr umstritten, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht, ob ich da Kors überhaupt dazu rechnen würde. Was interessant an diesem Begriff ist, und das würde auf Kors wiederum zutreffen, dass es eigentlich so eine Art Strukturwandel im Kunstbetrieb wird da thematisiert, weil normalerweise die Stakeholder, die definieren, was gute Kunst ist, die Museen gezeigt werden. Also Museumsleute, Kuratoren, Galeristen, wichtige Privatsammler und so weiter. Mhm. Das sind jetzt, also laut der These der Ratchet Art, nicht mehr diejenigen, die sozusagen was gut ist, sondern es ist die Fangemeinde, die diese neuen Künstler in Anführungszeichen haben. Und
vielleicht ist es aber eben auch genau eine Fusion, ne? Also aus beiden Welten sozusagen, die da funktioniert. Auf jeden Fall Kors, Art und Comics in der Albertina Modern in Wien, kann man sich eben selber ein Bild machen, zu sehen ab morgen dann bis Ende September. Und das waren Hintergründe von Direktorin Angela Stief. Herzlichen Dank.
Danke auch.
Wikipedia-Artikel gibt's ja millionenfach. Wer soll die alle lesen und warum vor allen Dingen? Es gibt jetzt einen neuen Anlass, selbst wenn man gar nicht auf der Suche nach Informationen ist, sondern einfach nur zocken will. Wikigacha nennt sich ein neues Browser-Spiel, beruht auf dem Prinzip Sammelkarte, denkbar einfach, also so wie Pokémon, Magic oder auch Sport-Sammelkarten. Ja, warum das durchaus Spaß macht und auch sinnvoll zu sein scheint, aber doch auch Kritik auf sich zieht, all das erzählt uns Laura Ganeva.
Das gesammelte Wissen der Menschheit aus Millionen von Artikeln der Wikipedia wird in digitalen Sammelkarten zerlegt. Im YouTube-Stream von Gamer Charles Christopher White klingt es dann so.
John Humphrey England? Holy fuck. He's a common? Wow. Oof. The English teacher film? Oh my god. What a pull.
Ein schwarzer Bildschirm, in der Mitte ein goldenes Päckchen, wie eine Belohnung, die nur darauf wartet, aufgerissen zu werden. Darunter, pulsierend in Großbuchstaben, Tap to Open. Das System kriegt uns mit den ältesten Tricks der Gaming-Industrie. Wer 9-mal Pech hat, bekommt beim 10. Mal garantiert ein goldenes Paket mit einer seltenen Karte. Weiterklicken, Päckchen aufreißen und 5 Karten ploppen nacheinander auf.
No fucking way. There's no way I just pulled. No.
Für den Gamer Charles Christopher White ist diese Legend Zachary Black, ein ehemaliger Profispieler des Computerspiels League of Legends. Auf der schwarzen Karte eingerahmt ein Bildausschnitt von ihm. Der Spieler trägt Headset und Brille, den Blick auf einen angeschnittenen Bildschirm gerichtet. Oben drüber sein Name, unten 2 große Zahlen: Angriff und Verteidigung. Dazwischen ein kurzer Wikipedia-Ausschnitt über seine Karriere. Wer weiterlesen will, kommt mit einem Klick zum ganzen Artikel. Oder klickt weiter auf der Suche nach Goldpacks, wie Streamer Sousa auf YouTube.
John Player and Sons. Okay. One more pack. Gold pack. Everyone shut up. Gold pack.
Doch was hält die Wikipedia-Community eigentlich davon, dass die größte Enzyklopädie der Welt zum Sammelobjekt wird? Johannes Richter ist Administrator bei Wikipedia und damit einer der obersten Hüter des freien Wissens. Er sieht in dem Spiel durchaus einen Reiz.
Ich finde es eine sehr schöne Art, mit diesen vielen kleinen Wissensperlen zu interagieren.
Die Interaktion folgt der Spielmechanik von Trading Card Games wie Magic oder Pokémon. Man sammelt die Karten und Punkte und kriegt Belohnungen fürs Spielen. Dadurch werde man
auch gut dazu motiviert, sich weiter durchzuklicken und dabei vielleicht auch mehr Artikel zu stoßen.
Diese spielerische Jagd nach Wissensperlen kann durchaus Türen öffnen. Für Johannes Richter ist das Spiel auch ein digitaler Wegweiser in die berühmten Wikipedia-Rabbit-Holes. Jene Momente, in denen man neugierig von einem Thema zum nächsten springt und neue Welten entdeckt. Denn das Spiel funktioniert über Zufall. Man weiß nie, welche Karte als nächstes auftaucht. Und genau dieses Überraschungsmoment zieht einen tiefer hinein. Und weil der Text auf der Karte oft mitten im Satz abbricht, klickt man fast automatisch weiter. Gleichzeitig stellt sich die Wikipedia-Community eine entscheidende Frage.
Diese Artikel folgen sehr strikten Richtlinien, mit denen wir einen sehr hohen Anspruch an die Wissensvermittlung stellen. Und da ist ja auch eine der Fragen, ist das Publikum, was wir mit diesen Spielen anlocken, überhaupt eins, was wir dann auch gewinnen können für so ernsthafte Mitmachaktivitäten.
Die Wissenschaft gibt dieser Skepsis einen Namen. Simplizistische Gamifizierung. Studien warnen davor, dass rein auf Belohnungen und Rankings basierende Systeme oft zu sogenannten hedonistischen Adaptionen führen. Man gewöhnt sich an den Dopaminkick des Pulls, also des Kartenziehens, doch das eigentliche Interesse am Inhalt bleibt auf der Strecke.
And then it's an auto-battler. It's an auto-battler through wiki cards.
Strategie, Skill, Fehlanzeige. Ein Autobattle mit Wiki-Cards, wie es der Streamer Sousa auf YouTube nennt. Man wählt schlicht die Karte mit der höchsten Zahl sucht eine Kategorie, in der man die Karte betteln lassen will, und Vicky Gacha liefert dir den Gegner.
That's so interesting. But like, I don't even want to learn. I just want to fucking battle my cards.
Und damit bringt der Streamer es auf den Punkt. Der Spaß am Ziehen überstrahlt schnell das Interesse am Inhalt. Am Ende bleibt Vicky Gacha ein faszinierendes, aber fragiles Experiment an der Grenze zwischen Glücksspiel und Wissenstransfer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Bettina Ritter.
Der US-Musiker Kanye West ist auch in London nicht willkommen. Dort will der Rapper eigentlich am 10. Juli bei einem Festival auftreten. Das lehnt der Bürgermeister der britischen Hauptstadt Sadiq Khan ab. Die antisemitischen Worte und das Verhalten des Musikers seien beleidigend und inakzeptabel. Sie spiegelten nicht die Werte Londons wider, sagte Khan. Auch in Marseille hatte es Widerstand gegen ein Konzert von Kanye West gegeben. Der Musiker hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit antisemitischen Äußerungen Negativschlagzeilen gemacht. Im Januar begründete er sein Verhalten mit einer bipolaren Störung. In der Bundeskunsthalle in Bonn hat von heute an die Ausstellung Sexwork geöffnet. Mit rund 800 Objekten erzählt sie die Kulturgeschichte der Sexarbeit seit der Antike. Die Ausstellung mitkuratiert haben Sexarbeiterinnen und Arbeiter. Zu ihnen gehört Isaac. Zum Klischee, dass Prostitution bzw. Sexarbeit als ältestes Gewerbe gelte, sagte er am Morgen hier im Deutschlandfunk Kultur.
Es gibt Objekte, die zurückreichen ins 4. Jahrhundert vor Christus. In der Ausstellung des Ältesten ist eine Replik von einem scheinbar ältesten Dildo der Welt. Das ist ein archäologischer Fund. Aber als Beruf oder als Erwerbseinkommen zeigen wir in der Ausstellung sehr viel so aus dem Mittelalter und dann in der Neuzeit und vor allem das 19. Jahrhundert und heute.
Isaac, Mitkurator der Ausstellung Sexwork in Bonn. Der Times Square in New York und der Piccadilly Circus in London sind bekannt für ihre riesigen Videoreklametafeln. Die gibt es inzwischen auch im Zentrum der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, sehr zum Ärger vieler Menschen. Jetzt hat die Stadtverwaltung reagiert. Sie erließ nach einem Bericht der Agentur AFP eine neue Verordnung, die die Helligkeit der Bildschirme begrenzt. In den vergangenen Jahren hatte es tausende Beschwerden gegeben. Anwohner konnten nachts nicht schlafen, Autofahrer fühlten sich geblendet. Die Videotafeln hatten sich in der Innenstadt von Seoul schnell verbreitet, nachdem mehrere Plätze zu kostenlosen Werbezonen erklärt wurden. Ein Gemälde aus der Zeit der Ming-Dynastie taucht zum Millionenwert auf einer Auktion auf, obwohl es eigentlich in einem Museum lagern sollte. Dieser Fall hat in China jetzt zu Konsequenzen geführt. Laut der Hongkonger Zeitung South Morning China Post hat die Regierung in Peking eine landesweite Inventur in allen staatlichen Museen angeordnet. Es solle festgestellt werden, was da sein sollte und was wirklich da ist. Vorausgegangen waren Vorfälle im Nanjing-Museum. Dort sollen im Laufe der Zeit Werke verschwunden sein.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Weiter mit Max Oppel im Studio. Glücksspiel hat ja einen schlechten Ruf, das wissen wir alle. Es kann süchtig machen, finanziell einen sogar in den Ruin treiben. Andererseits, der Nervenkitzel beim Pokern, Würfeln oder Roulette, das macht natürlich schon wirklich Spaß. Eben hatten wir bei Vicky Gacha einen moderat kritischen Suchtfaktor, würde ich sagen. Da ging es auch überhaupt nicht um Geld. Aber jetzt schauen wir uns das Computerspiel Recoin an. Und das ist ein Münzschiebe-Automaten-Simulator, den sich unser Games-Experte Markus Richter angeschaut hat. Hallo Markus.
Hallo.
Ich hoffe, ich habe den wenigstens richtig ausgesprochen. Aber was ist ein Münzschiebe-Automaten-Simulator?
Das ist so ein schönes deutsches Wort, oder?
Allerdings.
Genau, das ist, man kennt es vielleicht vom Jahrmarkt. Das sind diese Dinger, oben wirft man Münzen rein. Also früher, glaube ich, echtes Geld. Mittlerweile tauscht man das irgendwie so um in so Wertmarken. Und dann häufen diese Münzen sich auf so einer glatten Oberfläche, auf so einem Tisch, und da geht so wie so eine Schaufel immer hin und her und schiebt diese Münzen so Richtung Ausgang.
Entsinne mich.
Und wenn dann der Haufen groß genug ist, fällt das so vorne runter und dann kannst du es vorne rausholen aus dem Ausgabeschacht und dann gehören die Münzen dir und du hast gewonnen. Und das Spiel macht halt exakt dieses Prinzip, aber in so lustiger Pixelgrafik mit verschiedenen Comic-Waschbären, also Recoin, ne, von Raccoon, Waschbär und Coin, Münze. Mhm. Und die kann man als Spielfigur nehmen. Im Gegensatz zur echten Welt gibt es aber nicht nur Münzen, die man einfach reinwirft, sondern auch Münzen mit Spezialfähigkeit, die den irgendwie Wert der Münze erhöht oder dazu führt, dass noch mehr Münzen auf die Fläche kommen, als man im übertragenen Sinne einfach in der Hand hat.
Also auf dem Jahrmarkt habe ich es ehrlich gesagt immer für Abzocke gehalten. Macht das wirklich Spaß? Weil so ein bisschen einfach klingt es ja schon, weil man ja auch nicht wirklich gewinnen kann, oder?
Also im Spiel kann man gewinnen, aber man kann nichts gewinnen. Mhm. Im Gegensatz zum Jahrmarkt, wo ja der lockt, ja, du nimmst jetzt einen Beutel Münzen mit, da zahlst du einmal 12 Euro und das ist das einzige echte Geld, das überhaupt irgendwo fließt. Mhm. Die Spannung kommt tatsächlich durch diese Extramünzen, weil die verändern das Verhalten dieses ganzen Automaten. Diese verschiedenen Waschbärcharaktere, die man spielen kann, die bringen einzelne Münzen mit. Es gibt zum Beispiel die Biologin, die bringt Münzen mit, die nach Tieren und Pflanzen gestaltet sind. Und jetzt mal ein Beispiel, ja, wie das eskalieren kann. Also es gibt eine Wasserlilienmünze, ja, die multipliziert sich, wenn sie auf eine Düngermünze fällt. Aber wo kommt die Düngermünze her? Die kommt von der Wolfsmünze her. Die Wolfsmünze jagt und lässt den Dünger dann fallen. Aber was jagt die Wolfsmünze? Sie jagt Häschenmünzen. Aber wie komme ich an möglichst viele Häschenmünzen, indem ich zwei Häschenmünzen reinwerfe und dann vermehren die sich. Man baut also quasi so eine Art Eskalationskette mit diesen Spezialmünzen. Und wenn die mal richtig funktioniert, dann kriegt man ganz viele Münzen. Das ist dann exciting.
Dopamingeräusche, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, das klingt dann wieder ganz aufregend, muss ich sagen. Die Frage ist, wie lange hält das?
Na, das mit den Tierpflanzen, was ich gesagt habe, das ist ein Beispiel. Und davon gibt es ganz viel, also sagen so Spielkategorien. Also gibt es zum Beispiel eine Chemikerin, die macht da mit Elementen rum, also Wasser, Feuer, Elektrizität und so weiter und so fort. Mhm. Und das Ding ist, diese Münzen kommen aber nicht so, wie man sie braucht. Welche Spezialmünzen es gibt, das hängt bei jedem Durchlauf des Spiels vom Zufall ab. Also hier wieder mehr Glücksspiel. Man kann dann aber so ein bisschen beeinflussen, wie diese eigentlich zufällig verfügbaren Sachen, die man noch extra kaufen kann, auch kommen. Zum Beispiel kann man Münzen wieder aufs Spielfeld zurückbringen, wenn sie rausgefallen sind, oder dafür sorgen, dass bestimmte Münzen häufiger erscheinen. Oder man kann dann noch so extra Sachen aufs Spielfeld bauen, die den Münzfluss dann so ein bisschen steuern oder verändern. Es gibt also jede Menge zu tun. Im Kern geht es darum, möglichst viele Münzen zu sammeln. Mhm. Und ja, man gewinnt kein Geld, aber man kriegt halt einen Highscore. Und das ist sozusagen die Aufgabe, die Rekordjagd nach der höchsten Punktzahl. Und das macht Leuten tatsächlich auch Spaß. Das Spiel ist erst 2 Tage alt, aber soll sich schon über 100.000 Mal verkauft haben. Und das ist ein ganz kleines chinesisches Indie-Team, was das gemacht hat. Das ist schon beachtlich.
Mhm. Und das, obwohl die ja, sagen wir mal, das Gaming nicht neu erfunden haben. Also Spaß macht es, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, aber gibt es nicht längst vergleichbare Titel und wie schlägt sich dieses Spiel in dieser Titelwelt?
Genau, also wenn man so sagen mal in die Spielewelt reinguckt, dann ordnet sich das eine, das grobe Genre Roguelites, also Spiele, wo Zufall eine wichtige Rolle spielt, wo man immer wieder von vorne anfängt und dann kann man dann noch so ein bisschen feiner gehen. Die Nische heißt Score Attack Games, ne? Also Spiele, wo es darum geht, einen Highscore zu haben. Und vergleichbar ist das zum Beispiel mit Balatro, das ist ein Riesenhit, wo man mit Pokerkarten spielt. Das ist sehr viel taktischer. Recoin ist sehr zufallsbasiert. Das ist bei Balatro ein bisschen eingehegt. Es geht mehr darum, die richtige Entscheidung zu treffen, welche Karte man als nächstes nimmt. Und Balatro soll wohl eben auch ein ganz großes Vorbild sein, sagt mir ein Kenner. Und dann gibt es Ball X Pit. Das ist ein Vertreter, wo man mit so kleinen Bällen auf Monster schießt und die Bälle haben dann wiederum verschiedene Fähigkeiten, die sich wieder per Zufall kombinieren lassen. Und da hat man aber eben diese Action-Variante. Also neben dem Zufall spielt man auch wirklich was. Man schießt diese Bälle auf die Monster, läuft und so Leveln rum. Und Recoin ist da irgendwie in der Mitte. Der taktische Anspruch ist geringer. Man ist mehr dem Zufall ausgeliefert. Gleichzeitig ist jetzt Münzen einwerfen nicht so doll, die Spiele-Action, also zum Spielen. Es ist irgendwie okay, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, die hohen Verkaufszahlen erklären sich vor allem dadurch, dass solche Score-Attack-Games gerade Mode sind und es auf den ersten Blick wirklich sehr süß aussieht und Balatro schon eine Weile her ist und das den Ruf hat, das ist das neue Balatro, kann es nicht ganz einlösen. Es ist aber trotzdem unterhaltsam. Es hat mich jetzt nicht so stark gefangen genommen wie andere Spiele, aber ein paar Runden würde ich vielleicht noch spielen. Und ich will auch tatsächlich so generell eine Lanze für diese Art Spiele brechen, weil, hast du am Anfang gesagt, ne, Glücksspiel, auch so leicht verrufen. Gerade im Computerspielebereich gibt es das auch. Es gibt mittlerweile haufenweise, vor allem bei diesen kostenlosen Smartphone-Games, Spiele, die nutzen diesen Nervenkitzel dann dazu. Also erstmal sind sie kostenlos und dann werden so psychologische Tricks angewandt mit diesen Zufallselementen, um dann den Leuten echtes Geld aus der Tasche zu ziehen. Mhm. Und das hier kostet eben einmal Geld und dann kann man sich ohne Sorgen zu machen mal so ein bisschen Glücksspiel, eben diesen Nervenkitzel mal ausprobieren. Und wer das eben schon immer mal mit einem Münzschiebe, Automaten, Simulator und einem Waschbär tun wollte, der ist bei Recoin auch tatsächlich ganz gut bedient.
Und der muss dann vor allen Dingen auch nicht mehr auf den Jahrmarkt gehen oder den Rummel, wie man in Berlin sagen würde. Obwohl ich nicht weiß, ob es die Dinger überhaupt noch gibt. Weißt du das zufällig?
Ich meine, es gibt auf den großen Jahrmärkten gibt es so diese Dinger mit dem Kran, wo man die Plüschtiere rauskommt und so. Und da sind immer auch ein paar von denen noch dabei.
Ah ja, okay. Also falls Sie mal ein glücksspielender Waschbär mit Häschenmünzen oder explodierenden Geldstücken sein wollen, Recoin ist für Windows-PC erschienen, kostet etwa 12 Euro, wie gesagt. Und Markus Richter hat uns das Spiel vorgestellt. Dankeschön.
Sehr gern.
Er ist der Sohn eines US-Präsidenten, sie erfolgreich in der Modebranche. Beide sehen unglaublich gut aus und sind auch sehr, sehr verliebt. Die Liebesgeschichte von Carolyn Bessette und John F. Kennedy Jr. ist eine der ganz tragischen, denn 1999 kommen die beiden bei einem Flugzeugabsturz ums Leben, beide erst in ihren 30ern. Und erzählt wird das alles in der Serie Love Story auf Disney Plus, was dazu führt, dass im Internet plötzlich sehr viele Frauen so sein wollen wie Carolyn Bessette, auf eine Art, die nicht gerade fortschrittlich daherkommt. Inwiefern, das besprechen wir jetzt mit Annika Säuberlich aus dem Kompressor-Team. Hallo.
Hi.
Also Annika, erstmal, ist es alles auch so romantisch, wie es klingt?
Ja, das kommt natürlich drauf an, was man so für ein Verständnis von Romantik hat. Aber die Serie ist auf jeden Fall klassisch romantisch, würde ich sagen. Also zwei Menschen sind sofort voneinander fasziniert, die verlieben sich und gehen dann eben auch gemeinsam unter. Und rote Rosen gibt es auch, also da fühlen sich viele Menschen bestimmt sehr von angesprochen.
Und selbstverständlich gibt es die roten Rosen von Kennedy für Bessette, oder?
Genau, und zwar obszön große Sträuße roter Rosen, damit sie ihm irgendwas tendenziell Egales vergibt. Die lehnt sie dann aber natürlich erstmal ab und so entspinnt sich dann weiter das Spiel.
Also die Serie ist ja schon vor ein paar Wochen gestartet, aber die Folgen sind nach und nach erschienen und seit ein paar Tagen kann man dann alle Folgen gucken und weiß damit auch, was passiert nach den roten Rosen. Wie fallen die Kritiken aus?
Ja, die offiziellen Kritiken fallen schon eher nicht so gut aus. Viele sagen, die Serie ist irgendwie langweilig und oberflächlich und das finde ich ehrlich gesagt auch. Aber sie ist einfach trotzdem wahnsinnig erfolgreich. Also es ist das meistgestreamteste Drama auf Disney Plus und auch was so die Suchanfragen angeht auf Social Media. Nach Carolyn Bessette und JFK Jr., die sind innerhalb eines Monats irgendwie um mehr als 9000% gestiegen. Also zumindest modetechnisch gibt es da einen riesigen Hype. Es gibt so viele Edits auf TikTok mit Carolyns Outfits und sie wird da als die absolute Stilikone gefeiert.
Mhm. Liegt das daran, dass es diese allgemeine 90er-Jahre-Nostalgie gibt und dass diese Looks angesagt sind? Weil Bessette eben, sagen wir mal so, bei vielen Dingen dann doch eher an der Oberfläche bleibt?
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also man kann ja einfach in dieses Märchen eintauchen und schöne Menschen angucken und es ist auch alles so eindeutig in der Serie, auch in den Schönheitsidealen und Geschlechterrollen und eben in der Romantik. Also es ist alles sehr klassisch und das ist ja für viele Menschen gerade wieder attraktiv, so traditionell auf solche Sachen zu blicken, wie man auch auf TikTok oder eben in Serien sieht, weil man dann vielleicht doch irgendwie damit überfordert war, dass es in den letzten Jahren, dass da so manches in Frage gestellt oder aufgelöst wurde, was es so an sozialen Skripten gibt, da findet man dann das Traditionellere vielleicht doch irgendwann wieder schön und zeitlos.
Wobei ja Carolyn Bessette eigentlich keine klassische Hausfrau oder sowas war, sondern eben sehr erfolgreich als PR-Frau in der Modebranche. Bei Calvin Klein hat sie sich hochgearbeitet. Ja, weil sie eben schon wusste, was sie wollte. Also so wird es in der Serie auch beschrieben, oder?
Ja, das stimmt auch alles. Das sind aber natürlich Dinge, die für einen neuen Idealtyp Frau erstrebenswert geworden sind. Also über dieses 50er-Jahre Hausfrauending sind wir dann in den 90ern in diesen Kreisen natürlich hinweg. Aber wie die Frau jetzt zu sein hat, ist erfolgreich, unabhängig, gestylt, unterwegs in New York. Aber dass diese Art Frau ihr eigenes Leben hat, überträgt sich dann nicht wirklich darauf, dass sie auch ihren eigenen Kopf hat oder ihr eigenes Herz und das irgendwie rausschreit in die Welt. Also Carolyn Bessette ist in der Serie ja eher kühl und distanziert und es kommt so rüber, als würde sie gerade durch diese mysteriöse Art für JFK Jr. erstrebenswert sein. Und da steckt dann ja doch wieder ein Klischee drin, nämlich dass Männer jagen wollen und Frauen irgendwie einen auf hard to get machen sollen, zum Beispiel wie bei den roten Rosen. Oder auch hier, als die beiden sich abends verabschieden und Carolyn nicht normal auf seine Frage antworten kann, ob sie sich wiedersehen.
Darf ich dich wiedersehen?
Ich hatte einen schönen Abend.
Ist das also ein Ja?
Das ist in der Synchronfassung fast schon ein bisschen erinnert es an die 50er oder 60er, wo eben diese Art Szene natürlich auch tatsächlich vertreten worden wäre. Aber es klingt ja jetzt gar nicht mehr so nach Märchen und Romantik, sondern schon irgendwie berechnend, oder?
Ja, ich habe das auch so empfunden. Auch andere Zuschauer übrigens. Ich habe im Internet einen Kommentar gelesen, da stand, sie ist dieses effortless cool girl, also irgendwie unangestrengt schön und lässig und so über den Dingen stehend und unkompliziert. Aber das Ganze wirkt unaufrichtig, als hätte sie das alles genau kalkuliert, stand dann im Kommentar. Und das passt auch zu einem Buch, das in der Serie vorkommt. Ein echtes Buch, das in den 90ern rausgekommen ist und das Carolyn Bessette auch gelesen haben soll. Das heißt The Rules, mit Regeln für Frauen, wie sie sich am besten verhalten, um Männer beim Kennenlernen irgendwie so herauszufordern, dass die dann einen Narren an ihnen fressen.
Ein Dating-Ratgeber also.
Genau, aber einer, den ich jetzt mal vorsichtig als nicht besonders emanzipiert beschreiben würde. Es ist in dem Buch aber auch viel von Selbstwert die Rede und das schreiben auch User im Internet. Ich lese mal noch einen vor. Sie war einfach wirklich das Cool Girl schlechthin. Sie war einfach der Hauptgewinn und sie wusste das und deshalb glauben eben manche, dass es keine Spielchen sind, die die Figur von Bessette da spielt, sondern dass sie einfach hohe Ansprüche hat und sich keinen Quatsch gefallen lässt.
Also das Cool Girl, diese Art Frau, taucht ja immer wieder ja, in der Popkultur auf. Als unkomplizierter Männertraum wird auch dafür immer wieder kritisiert. Ja, sind wir nicht eigentlich da schon weiter, als dass junge Menschen da wieder drauf anspringen?
Ja, ich finde vor allem platt, dass auch die Ex-Freundin von JFK Jr. in der Serie dann als so das komplette Gegenteil dargestellt wird. Also als super anhänglich und nervig und verzweifelt und dadurch auch irgendwie stillos und reizlos. Und Carolyn wirkt im Kontrast dazu mit ihrer Distanz nochmal eleganter und irgendwie teurer. Und da frage ich mich, unterdrückt sie ihre Gefühle und ist das dann wirklich erstrebenswert oder lässt sie sich vielleicht einfach klugerweise nicht so von ihren Gefühlen bestimmen?
Um den Star und den reichen Mann am Ende abzugreifen. Also wenn es offen bleibt, was passiert dann eigentlich wirklich an Handlung noch in der Serie?
Nicht wahnsinnig viel. Da gibt es auch ganz lustige Videos zu, in denen die Figur von Carolyn nachgemacht wird, wie sie einfach ständig ihr blondes, wallendes Haar von einer Seite zur anderen wirft und sich im schwarzen Bleistiftrock lasziv auf irgendwelche Schreibtische setzt und darunter wird dann kommentiert, ihr habt vergessen, dass sie sich auch ständig auf die Lippe beißt, auf die Unterlippe. Also das ist schon wirklich ein großer Teil der Serie. Es geht aber auch um die Familie Kennedy. Da kommt sogar tatsächlich ein bisschen was rüber, gerade als Jackie Kennedy krank wird. Aber die Figur der Carolyn bleibt eben einfach leider flach und diese Flachheit gepaart mit den Verführungsmaschen wird mit diesem Hype dann zum Vorbild für so viele junge Frauen. Und was ich heute erst gemerkt habe, obwohl ich in den letzten Monaten wirklich hunderte TikToks von ihr und ihren Looks gesehen habe, ist, dass ich die echte Bessette kein einziges Mal habe sprechen hören bis heute. Mhm. Also interessiert die Leute offenbar auch einfach nicht, was sie zu sagen hatte, solange sie schön ist.
Love Story über Carolyn Bessette und JFK Jr. zu sehen bei Disney Plus. Kann man sich selber mal ein Bild machen über die Serie und den Hype in den sozialen Medien war das kritisch. Annika Säuberlich hier im Studio. Dankeschön.